Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich möchte den Christian entschuldigen, der eigentlich heute hier stehen wollte und sollte. Christian, von hier aus gute Genesungswünsche. Ich hoffe, es geht dir gut und besser. Und ich darf heute Morgen hier an seiner Stelle stehen. Ich habe eine Botschaft für uns, wo ich mir im Vorfeld nicht ganz klar war, ob ich diese Botschaft überhaupt so bringen darf. Weil wir ja öffentlich sind, und zwar über das Internet. Meine Botschaft lautet Rassismus in der Urgemeinde. Und das ist ein sehr provokantes Thema, denn Rassismus, kann man das überhaupt so sagen, Rassismus, oder müsste man nicht vielleicht sagen, die Akzeptanz andersartiger Denken, die Akzeptanz anderer Ethnien, die Akzeptanz anderer Lebensentwürfe. Und statt dass man sagt, das sind rassistische Gedanken, ich glaube, es ist alles richtig. Und am Ende kann es gipfeln in Rassismus. Und ich wollte gerne mit euch dieses Thema deshalb mir anschauen, weil wir hier in der Bibel ein Beispiel haben, was uns helfen kann, zu verstehen, wie Gott uns verändern möchte, wenn wir mit Gedankengut unterwegs sind, was nicht seinem göttlichen Gedankengut entspricht. Und deshalb möchte ich gerne mit euch in dieses Thema einsteigen und auch ruhig diese Punktierung lassen mit Rassismus, um einfach letztendgültig in dieser Welt, wo wir doch erst mit vielen extremen Begrifflichkeiten es zu tun haben, auch ruhig diese Begrifflichkeit so stehen lassen können im Raum. Ich möchte mit euch über einen Mann sprechen, der sich von Christus verändern ließ, zu einer Person, die andere Menschen mit der Liebe Christi lieben konnte. Gott hat ihn durch die göttliche Prägung zu einem anderen Menschen umgeformt. Dieser Mensch war voller Vorurteile und Ablehnung gegenüber Andersdenkenden. Heute ist unsere Zeit ebenfalls geprägt von Vorurteilen und zunehmend radikalen Gedankengut. Selbst unter Christen bilden sich doch sehr starke Ausprägungen zum Teil aus, wo wir hintendieren mit unseren Gedanken. Die Welt scheint sich in einem rasanten Tempo zu verändern. Damit ist nicht nur unsere Erdoberfläche mit dem Klima gemeint, sondern auch wir Menschen. Die weltweite Bekämpfung eines noch nie vorgekommenen Viruses. Kleinere Gruppierungen fordern Rechte ein, um ihre Position gesellschaftlich anerkannt zu bekommen. Das sind sexuell, geschlechtlich anders denkende Personen, die für ihre Andersartigkeit eine Akzeptanz in der Gesellschaft einfordern. Es gibt Extreme nach links und es gibt Extreme nach rechts. Da gibt es auf der einen Seite vielleicht die Reichsbürger und nationalistische Gesinnungen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch linke Gruppierungen mit ihrem jeweiligen Kampf gegen die Rechtsordnung auf der anderen Seite. Das ist wirklich interessant, wenn man auch im Internet reinschaut, was da einem wirklich entgegenschwappt an Vielfalt und auch in der Diskussion immer fordernder, aggressiver, sodass man irritiert ist, wozu auch Christen in der Lage sind, wenn sie sich äußern, wo man zum Teil erschreckt, dass sie zu solchen Äußerungen kommen. Wenn sich durch Technologie, durch die UNO, durch Verstand alles zum Positiven verändern würde, wäre es gut. eigentlich sind wir doch in einem Zeitalter, wo wir aufgeklärt sind. Wir können doch eigentlich sagen, wir können abwägen, wir können uns aus Vielfalt Meinung bilden und mit dieser Meinung können wir doch tatsächlich unser Leben gestalten und können auch eine vernünftige Sicht bekommen aufgrund der vielfältigen Meinungen, die uns angeboten werden. Aber interessanterweise ist es so, dass man das Gefühl hat, dass diese Vielfalt nicht dazu führt, dass man mehr Verständnis füreinander hat, sondern dass diese Vielfalt dazu führt, dass wir uns in Extrempositionen hineinbegeben. Eigentlich sollte doch alles das, was wir haben an Erfahrung, an Wissen um die Vergangenheit, uns letztendgültig helfen, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Stattdessen sehen wir doch eher durch den Egoismus, mit dem wir unterwegs sind, dass die Fehler der Vergangenheit ein neues Kleid anbekommen und wiedergemacht werden. Dass die Vergangenheit nicht wirklich uns lehrt, sondern dass die Vergangenheit mit einem neuen Gewand letztendlich sich wiederholt. Aus diesem Grund möchte ich heute Morgen mit euch auf ein Problem hinsichtlich Rassismus zu sprechen kommen, welches uns in der Bibel begegnet. Warum komme ich dazu, dass das in der Bibel uns begegnet? Weil ich hatte eine Diskussion von schwarzen Predigern in den USA mir angehört. Und sie sprachen über genau dieses Beispiel, dass das Beispiel uns letztendgültig ein guter Hinweis ist, wie man rassistisch denken kann und wie man aber auch diesem Rassismus begegnen kann. Also ganz interessant, möchte ich gerne mit euch hineingehen. Und das ist dann das ganze Thema, welches sich rankte um das Thema Black Lives Matters. Das habt ihr bestimmt mitbekommen, dass Schwarze in den USA immer noch auch wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Und man hat das Gefühl, dass es sich wieder, nachdem es sich doch wegentwickelt hat, sich wieder verstärkt. Dass dieser Rassismus doch auf einmal wieder noch mal stärker kommt. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der sagte, denk doch nur mal daran, die Namensgebung mancher Länder, die uns von den ehemaligen Kolonialmächten mitgegeben wurde. Sag ich, okay, was meinst du? Sagt er, Nigeria oder Niger, das bezieht sich auf dieses Schimpfwort, mit dem Schwarze letztendgültig von den Weißen belegt wurden. Und dieses hat sich niedergeschlagen in der Staatsnamensgebung. Ach, sag ich, das ist ein Ding. Jetzt fällt es mir ungeheuer schwer, diese Worte noch wieder zu verwenden, weil ich es auch massiv diskriminierend finde. Das heißt aber, dass diese Dinge sind festgesetzt und man merkt es zum Teil auch gar nicht, dass dort Rassismus sich hinter verbirgt hinter bestimmten Dingen. Und ein ganz entscheidender Punkt, dass Rassismus mitunter gar nicht so wahrgenommen wird. Ich hätte das niemals in diesen Ländernamen jetzt so hineininterpretiert. Aber der aus diesem Land kommt, aus Nigeria, sagte es mir, er verwendet dieses Wort nicht. Er sagt lieber, ja, das ehemalige, was anderes Wort? Biafra. Er sagt lieber Biafra dazu, zu dem, als dass er sagt Nigeria. Finde ich ganz interessant und ich werde in seiner Gegenwart nicht wieder das Wort Nigeria verwenden. Das ist also, weil ich ihn damit nicht diskriminieren möchte. Ja, also, auf deutschen Straßen werden jüdische Mitbürger, die eine Kippa tragen, geschlagen. Radikale Gruppierungen in Deutschland werden immer lauter. Ich war mal mit einem Pastor aus einer jüdischen Gemeinde aus Haifa, der hat uns besucht hier in Deutschland. Mit dem war ich in Duisburg und bin mit ihm zur jüdischen Synagoge gefahren. Und in Duisburg vor der jüdischen Synagoge parkt jeden Tag ein Polizeiauto. Und da habe ich ihm gesagt, siehst du,
So geht es Juden heute hier in Deutschland. Nachdem dieses Volk das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann, dem jüdischen Volk angetan hat, müssen heute wieder jüdische Einrichtungen hier in Deutschland geschützt werden durch die Polizei. Ein unfassbarer Umstand eigentlich, und er war auch geschockt. Sagt er, das ist Deutschland im 21. Jahrhundert? Ja, so ist Deutschland im 21. Jahrhundert. Fürchterlich. Ich lese Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist eine Aussage, die Jesus trifft hinsichtlich endzeitliches Gedankengutes. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Pluralismus an Gedanken, den wir haben, uns nicht dazu hilft, dass wir uns zu vernünftigen Gedanken durchringen und die Andersartigkeit des anderen wertschätzen und sie akzeptieren, sondern dass es tatsächlich dazu führt, dass die Liebe in vielen erkaltet und dass wir in diesem Strom uns befinden. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich auf der Straße bin, ich bin jetzt dankenswerterweise jetzt nicht mehr berufstätig, das ist toll, das macht Spaß, aber ich bin jetzt mal wieder hergefahren, alle, die ihr jeden Tag da durch müsst. Das ist Kampf. Da wird gerungen um jeden Quadratzentimeter, damit man auch ja noch vor dem anderen schnell irgendwo in die Lücke reinkommt und sonstiges. Es ist unfassbar, was sich da abspielt auf den Straßen. Und das sind alles Dinge, wo ich denke, das ist Bestandteil einer Entwicklung, in der wir stecken. Und das beschreibt das relativ gut, was wir hier gerade lesen. Mir geht es heute Morgen nicht darum, eine endzeitliche Predigt zu halten, das möchte ich nicht. Mir geht es darum, dass der Leib Christi nicht unvorbereitet ist, so wie es Petrus schreibt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Ich denke mir, wenn wir es schon mit einer schwierigen Zeit zu tun haben, sollten wir als Leib Christi uns positionieren in der richtigen Art und Weise, so wie Petrus es schreibt. Und Petrus schreibt es auch gerade deshalb, weil er ist derjenige, der mit diesem verkehrten Gedankengut unterwegs war und später diese wunderbare Aussage tätigt, dass wir unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werden. Warum gerade Petrus? Ich möchte gerne mit euch auf Petrus zu sprechen kommen. Und zwar lese ich mal Lukas 22, Vers 49. Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, was sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Petrus war auch einer von diesen Radikalgläubigen. Ja? Und das hat Christus gefallen, dass ein Mann da ist und für seine Werte und für seine Meinung steht. Aber er war leider auch gefährdet. Er war gefährdet, dass er in seiner Radikalität, Gott wohlgefällig zu leben, in der Gefahr stand, zu weit zu gehen. Und einer, wir wissen das aus der Geschichte in der Bibel, hat es dann leider auch getan. Er hat einem dieser Knechte, die dort kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, das Ohr abgeschlagen. Und Jesus heilte es ihm. Und Petrus war ein Befürworter von solchen radikalen Gedanken. Und wenn sich die Absonderung für Gott zur Ablehnung des anderen führt, dann ist der Weg zum Rassismus geöffnet. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir aufpassen müssen, dass wenn wir engagiert für das Reich Gottes unterwegs sind, dass wir letztendgültig aufpassen mit unseren Meinungen. Rassismus führt dazu, dass wir uns über andere erheben, weil man sich besser fühlt. Hier geht es mitunter um feine kleine Unterschiede in der Wahrnehmung seiner selbst und in den sichtbaren Handlungen. Petrus war sich bestimmt nicht bewusst, dass er rassistisch handelte. Und ich gehe auf das rassistische Handeln von Petrus gleich ein. Ich möchte nur so ein bisschen hinführen zu dem ganzen Gedankengut, in dem auch Petrus unterwegs war. Jesus hatte sich auch abgesondert und das Volk Israel hatte sich ja auch abgesondert von den anderen Völkern drumherum, weil Gott es ihnen auch gesagt hat, dass sie es tun sollten. Sie sollten ja gottzentriert leben. Und das sollen ja wir auch. Wir sollen ja auch für Gott uns letztendgültig zurücknehmen und nicht in den Strömungen dieser Welt mitmachen, die uns sehr vielfältig angeboten werden. Die Strömung dieser Welt muss man vielleicht ein bisschen erklären. Das ist letztendgültig, wenn man sich zu sehr in Freiheiten hineinbegibt, die uns eigentlich schaden. Und wir sollen uns ja davor schützen, dass wir nicht geschädigt werden mit unseren Gedanken. Ich denke an eine Sache, die mir früher passiert ist, wenn man abends noch im Kollegenkreis unterwegs war und es hieß dann so, jetzt haben wir lecker gegessen und jetzt gehen wir zusammen und jetzt gehen wir mal richtig los, jetzt gehen wir auf die Rolle. Dann habe ich mich zurückgezogen, habe vorhin gesagt, Freunde, jetzt danke, für mich war der Abend schön, wir haben Gemeinschaft gehabt und ich gehe jetzt auf mein Hotelzimmer und gut ist. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, heißt es. Also wir sollen uns zurücknehmen, zurückhalten. Und das ist auch kein Opfer für uns, sondern das ist das, was wir auch innerlich spüren, dass wir es gerne tun wollen, damit wir uns ja nicht versündigen. Jesus hatte sich auch abgesondert. Aber um in der Gemeinschaft mit dem Vater gestärkt zu werden, danach ging er wieder auf die Menschen zu, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Dazu zählten auch Zöllner und auch die Römer, die verhassten Römer. Jesus ging zu diesen Menschen hin, aber er war gestärkt, weil er vorher sich abgesondert hatte, weil er im Gebet war vor dem Vater. Und dadurch konnte er auch diesen Menschen eine Hoffnung geben. Dadurch konnte er auch diesen Menschen ein Vorbild sein. Schauen wir auf die Entwicklung von Petrus und den Prozess zur Veränderung hin zu einem Mann, der sehr viel Christusähnlichkeit widerspiegelt in seinem Alter, wo er dann auch diesen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, gesprochen hat. Petrus wird von Jesus zum Jünger berufen und erlangt relativ tolle, intensive, göttliche Offenbarungen. Wir wissen das, wo er dann sagt, du bist der Christus. Das heißt, er hat das erfahren und Christus hat ihm gesagt, das hat ja nicht Fleisch und Blut gesagt, sondern das ist eine göttliche Offenbarung. Das heißt, Petrus hat wirklich Gottesoffenbarungen gehabt hinsichtlich von Jesus und war an der Seite von ihm, war einer der drei Jünger, die am intensivsten mit ihm unterwegs waren und durften die Verherrlichung mit Jesus miterleben. Wow! Und dieser Petrus hat aber eine Prägung gehabt, das erkennen wir, wo er Christus verleugnet hatte. Wir haben ja gerade noch gehört, dass Petrus gesagt hat und auch die anderen Jünger, wir werden für dich sterben und nichts wird uns davon zurückhalten und wir geben unser Leben für dich. Und dann sitzt er da im Vorhof des hohen Priesters und verleugnet, dass er Christus kennt. Sogar dreimal verleugnet er, dass er Christus kennt. Das heißt, er hat Angst vor Menschen gehabt. Menschenfurcht ist ein schlechter Ratgeber. Aber diesen Ratgeber hatte Petrus leider, sodass er auf der einen Seite mutig war, auf der anderen Seite aber auch diese Furcht in sich trug. Und diese Furcht wird später nochmal in seinem Leben nochmals eine wichtige Rolle spielen. Deshalb erwähne ich das gerade hier. Da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf zurück. So, gehen wir mal rein in die ganze Sache, wie Gott jetzt hingeht und diesen Petrus umprägt von seiner jüdischen Wurzel, wo er sich abgesondert hat, wo er keine Gemeinschaft hatte mit Leuten aus anderen Nationen, wo er ein strenggläubiger Jude war, der die Reinheitsgebote eingehalten hatte. Und letztendgültig nichts mit anderen Leuten zu tun hatte. Lesen wir Apostelgeschichte 10, die Verse 11 bis 16. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Im Alten Testament ist dem Volk Israel gesagt, dass sie sich von diesen Sachen fernhalten sollen. Das heißt, Krebse, Krabben, Fische durfte man essen, aber dieses andere sollte man nicht essen, genauso wie man ja auch keine Schweine verzehren sollte. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Hey, das ist der Jude, der fest geprägt ist, der eine Überzeugung hat. Der Herr offen sagt ihm: Tue es. Und er sagt: Er widerspricht Gott. Weil Gott anscheinend ja auch seinem vorher gegebenen Gesetz widerspricht. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Boah. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Petrus widersprach also Gott, da er fest davon überzeugt war, alles richtig zu machen. Unsere Überzeugungen und Prägungen können uns dazu bringen, uns Gottes Aufforderungen zu widersetzen. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben so starke innere Prägungen mitunter in uns, die uns veranlassen, dem Willen Gottes uns zu widersetzen. Lesen wir weiter. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und um Simons Haus gefragt hatten, vor dem Tor, und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, das heißt, er immer noch, ne, wir lesen hier oben, er war in Verlegenheit geraten, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte. Und dann lesen wir hier weiter. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, immer noch, er war immer noch in Gedanken versunken, was das wohl für ihn jetzt gerade das für ein Ereignis war, was es ihm wohl sagen soll, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Das heißt mit anderen Worten: Petrus, mach, auch wenn du es nicht verstehst. Mach einfach. Vertraue mir, dass ich das hier richtig sage. Geh diesen Schritt, den ich dir jetzt sage. Die Prägung Petrus bringt ihn in richtige Verwirrung. Wie soll er das einschätzen? Wie soll er das nur wechseln in seinem Kopf, was Gott da von ihm gerade will? Und Gott fordert einfach jetzt mal einen Glaubensschritt von ihm und sagt: Bitte, handle so, wie ich es dir gesagt habe. Und jetzt lesen wir weiter, weil die Geschichte geht ja dann weiter. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Cornelius, auch ein Ungläubiger, einer aus den Nationen, also keiner, der Jude war, und eigentlich durfte Petrus keine Gemeinschaft mit ihm haben. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, was normalerweise einem Juden nicht erlaubt ist, das Haus eines Ungläubigen zu betreten, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Also Petrus ist jetzt hier schon gehorsam Gott gegenüber und tut diese Unmöglichkeit, nämlich in das Haus eines Nicht-Juden hineinzugehen. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Mensch gemein oder unrein zu nennen. Da hat er schon eine Erkenntnis gehabt. Das heißt, er hat jetzt schon verstanden, dieses Bild, das Gott ihm gegeben hatte, dass er hier sich nicht gegen Gott stellen soll, sondern Gott hat mir gezeigt, keinen Mensch gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Das lassen wir mal außen vor. Dass er Gott gesagt hat, ich werde doch sowas nicht tun. Also manchmal müssen wir auch Dinge tun, ohne dass wir eine klare Überzeugung dazu haben, weil wir einfach Gott vertrauen. Wir haben auch Prägungen in uns. Ich habe mal hier von einem lieben Bruder aus der Gemeinde gehört, der mir gesagt hat, dass mit diesem Judenhass, das ist mir als Kind mitgegeben worden. Und ich habe Schwierigkeiten, diesen Judenhass zu überwinden. Ich freue mich für alle die, die eine Liebe zu Israel haben, zum jüdischen Volk haben und die das jüdische Volk unterstützen. Aber es fällt ihm schwer, gegen die eigene Prägung sich zu stellen. Hier erkennen wir in dem Ganzen, was Petrus hier erlebt, dass der jüdische Glaube eine rassistische Wurzel hat. Aus Absonderung für Gott, die Gott gewollt ist, um sich ihm zu nahen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aus dieser Absonderung für Gott wird, wenn man das nicht im Glauben lebt, wird eine Prägung. Es gibt Menschen, die sind nicht gläubig, sondern sie sind geprägt vom Christentum. Ja, und das ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Wenn ich glaube, dann ist Christi Liebe in mir wirksam und ich kann letztendlich den anderen lieben, so wie Christus jeden Menschen liebt. Christus will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das steht in der Bibel. Das heißt, wenn aus einer Glaubensüberzeugung in der nächsten oder in der übernächsten Generation auf einmal eine christliche Prägung wird, die nichts mit einer Glaubensüberzeugung zu tun hat, dann können sich daraus Dinge entwickeln, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, bis hin zu rassistischen Gedanken. Wir sehen also, dass durch Gottes Wirken Menschen ihre Vorurteile überwinden können bei Petrus. Dennoch ist Petrus ein Mann, der rassistisch handelt und dadurch Menschen anderer Herkunft verletzt. Leider gibt es neben dem Mut von Petrus, dass er bereit war, das Schwert für Jesus zu gebrauchen, auch eine andere Seite in seinem Leben. Diese andere Seite ist sehr stark ausgeprägt und veranlasst ihn, gegen seine neuen Überzeugungen zu handeln. Und da gehen wir jetzt drauf ein, was das für ein Ereignis war. Und zwar gehen wir dazu nach Galater 2, die Verse 11 bis 13. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihn vor allen widersprechen. Hier spricht jetzt Paulus. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, Jakobus war der Gemeindeleiter der Gemeinde in Jerusalem. Das war eine nahezu rein jüdische Gemeinde. Und sie lebten immer noch in den jüdischen Gesetzmäßigkeiten. Ja, weil das waren ja auch Juden, durften ja auch. Wo ist das Problem? Ja. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Erkennen wir hier wieder das, was ich vorhin schon sagte, er hatte Jesus verleugnet. Das heißt wieder auch das Thema Menschenfurcht. Und ich habe mit Afrikanern gesprochen, die mir gesagt haben, Georg, es ist mitunter für uns, natürlich ist es verletzend, wenn wir auf der Straße blöde angemacht werden. Aber was für uns zum Teil viel verletzender ist, ist, dass die Menschen drumherum stehen und nichts sagen. Dass die Menschen sich zurückziehen. Das verletzt uns zum Teil mehr als die Dummheit dessen, der uns gerade mit seinen Worten trifft. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten daraufhin gegen ihre Überzeugung und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Hier erkennen wir letztendgültig, dass die Angst vor der Meinung anderer uns dazu verleitet, dass wir uns gegen unsere eigenen Überzeugungen stellen, die wir eingenommen haben. Denn Petrus war ja, haben wir ja gerade gelesen, einer, der zu Cornelius ins Haus gegangen ist und der sagte, keinen Mensch gemein oder unrein zu nennen, das hat mir Gott gesagt, das habe ich verstanden, jetzt lebe ich jetzt, das ist meine Überzeugung. Und dann auf einmal später kommt dann solch eine Sache dazu. Lesen wir weiter, wie Paulus reagiert. Als ich aber merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, lebst du nicht mehr streng nach den jüdischen Vorschriften, weil du Christ geworden bist. Das heißt, er hat schon für sich die Freiheiten in Christus verstanden und lebt es auch. Ganz toll. Denn der Herr hat uns frei gemacht von dem Gesetz. Wir sind einem neuen Gesetz unterordnet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unsere neue Ordnung. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie sich an die jüdischen Regeln und Gesetze halten sollen? Das gab es nämlich eine Diskussion, dass sich die Christen aus dem nichtjüdischen Bereich, dass die sich beschneiden lassen sollten. Das war damals eine böse Diskussion, die da aufbrannte. Und dass er auf einmal letztendgültig, weil die vielleicht auch Fleisch gegessen hatten, vielleicht hatten die Schweinefleisch vor sich, ich weiß es nicht, oder vielleicht hatten die irgendwelche Kriechtiere vor sich, wo sie keine Angst vor hatten, weil das auch nicht schlimm war. Es gibt nämlich auch Bibelstellen dazu, wo es heißt, dass auch das Götzenopferfleisch, ja letztendgültig, dass man auch dazu, wenn das Fleisch auch für Götzenopfer verwendet wird, dass man dieses auch ruhig essen kann, das ist in der neuen Schrift kein Problem gewesen. Aber hier hat Petrus sich einfach einfangen lassen von dieser alten Prägung. Und das ist eigentlich das, was ich sagen will. Die alte Prägung in uns ist stark. Die kommt von unserer Erziehung, von den Meinungen, mit denen wir groß geworden sind. Wir haben jetzt gerade die Diskussion, dass es in der Polizei Rassismus gibt und dass man das doch untersuchen sollte. Und das ist jetzt gerade so eine interessante Diskussion, wo es heißt, viele Polizisten sind vielleicht mit Idealismus in diesen Beruf hineingegangen, aber im Laufe der Zeit haben sie durch ihre ganzen vielen negativen Erfahrungen und Prägungen auf einmal irgendwelche Vorbehalte bekommen, die sie dazu veranlassen, jetzt auf einmal rassistisches Gedankengut zuzulassen. Aufgrund dessen, weil sie diese Negativerfahrung gemacht haben. Schade, dass es dazu kommt. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir Freunde hätten wie Paulus, die uns wach machen an der einen oder anderen Stelle, wo wir vielleicht uns verkehrt verhalten haben, wo wir uns zurückgezogen haben, wo wir hätten vielleicht Meinung beziehen müssen. Denn eigentlich hätte Petrus, der ja schon diese wunderbare Offenbarung von Gott bekommen hat, in dieser Situation, als sich die anderen Christen zurückgezogen haben, hätte er schon aufstehen müssen und hätte sagen sollen: Freunde, was machen wir hier? Halt! Was passiert hier gerade? Wir brüskieren unsere wunderbaren, lieben Geschwister aus den Nationen, dass sie jetzt hier von uns so komisch da angestarrt werden oder dass wir uns von ihnen distanzieren. Was tun wir hier gerade? Einer in Christus. Es ist nicht mehr Jude, nicht Grieche, sondern wir sind alle zusammen Leib Christi. Da ist kein Jude mehr, da ist kein Nicht-Jude mehr. Wir sind alle eins in Christus. Wir sind alle eins in Christus. Da ist kein Unterschied mehr. Unsere Prägung sitzt zum Teil so tief, dass wir sie gar nicht merken. Petrus, der die ersten Christen selbst erlebte, merkte nicht, dass er die Gemeinschaft mit ihnen immer noch ablehnte. Oder aber, dass er sich im Zweifelsfalle, vorher hatte er mit ihnen Gemeinschaft gehabt, dann zurückzieht, wenn andere kommen aus der Gemeinde von Jakobus. Ich bitte darum, dass wir beten, dass Gott uns unsere blinden Flecke sichtbar macht und dass wir Freunde wie Paulus haben, die uns helfen, da wo wir vielleicht mit verkehrten Prägungen unterwegs sind. Und deshalb ist Gemeinde so wichtig. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen uns zur gegenseitigen Ermahnung, zur Auferbauung. Wir brauchen, dass wir miteinander reflektieren. Deshalb, Meinung ist gut. Vielfalt der Meinung ist gut. Gott mag es. Aber wir sollten hingehen und sollten diese Meinungen, die wir haben, sollten wir heiligen lassen. Wir sollten mit Heiligen Gemeinschaft haben und letztendgültig dadurch auch uns von verkehrten Prägungen fernhalten oder diese überwinden. Angst vor der Meinung anderer ist immer ein schlechter Ratgeber. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe einen Freund, der ist Unternehmer, der sagt, ich habe noch nie Entscheidungen aus Angst getroffen. Immer dann, wenn es anstand, dass wir so und so verhalten müssen, weil die Konkurrenz so und so ist, haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Entscheidungsgrundlage. Angst ist ein schlechter Berater. Beten wir zu Gott, lieber Vater, hilf uns, die Menschenfurcht durch Liebe zu überwinden. Der Glaube macht uns frei. Keine Leistung für Gott. Wenn wir für Gott arbeiten, dann als Resultat unseres Glaubens an Gott und unserer Liebe zum Nächsten, so wie Gott uns liebt. Das ist nämlich auch so ein Problem, dass in dem jüdischen Glauben das Problem war, dass sie durch Gesetzmäßigkeiten erfüllen, glaubten, selig zu werden. Und dass auch, wenn auch wir vielleicht in der Gefahr stehen, dass wir meinen, wir müssten bestimmte Dinge tun, dann würden wir das vor Gott Anerkennung finden. Zuerst kommt der Glaube und aus dem Glauben die Werke. Nicht Werke, um dadurch letztendlich gestärkt zu werden im Glauben, sondern zuallererst sind wir Glaubende und dieser Glaube ist immer ein Geschenk, ohne Leistung. Und anschließend die Werke, weil wir Gott lieben und die Menschen lieben. Setzen wir Gottes Gebot um. Setzen wir Gottes Gebot um, Galater 3, Vers 28. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot und die Propheten. Das ist das Ganze, was Gott letztendlich uns mitgibt als Gebot. Beten wir zu Gott: Lieber Vater, lass uns die Menschen lieben mit der Liebe, mit der du uns liebst. Wenn wir das schaffen, wenn wir dieses Gebet sprechen und wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott uns auch mitnimmt auf eine Reise, wo wir vielleicht auch von ihm mal gestresst werden, so wie Paulus oder wie Petrus gestresst wurde, dass er was machen sollte, was auch gegen seine Prägung, gegen seine Meinung war, dann lassen wir uns darauf ein. Und wenn wir unterwegs Fehler machen, wir machen alle Fehler. Ich glaube nicht, dass wir fehlerfrei sind in dem, wie wir gehen. Dann wünsche ich jedem von euch, dass er einen guten Freund zur Seite hat, der ihn ermahnt. Und derjenige, der euch ermahnt, ist nicht der schlechte Freund, sondern derjenige, der die Klappe hält, ist der, der nicht als Freund gut funktioniert, sondern der gute Freund, der sagt euch, was er denkt und hilft euch, in solchen Situationen Probleme zu überwinden. Und ich wünsche mir, wir sind so ein Siebenerkreis. Ich habe meinen Freunden gesagt: Liebe Freunde, wenn auch immer irgendeiner von euch bei mir ein Problem sieht, bitte ganz laut werden. Ich brauche das. Mitunter, wenn meine Frau mich zurechtweisen will, ab und zu schon mal, dann merke ich das nicht so richtig, weil sie das versucht, in einer sanften Art und Weise mir zu vermitteln. Wenn sie dann die Keule rausholt, habe ich es verstanden, dann kommt es an und das funktioniert dann auch. Genau. Danke, mein Schatz. Ja. So, ich würde noch gerne mit euch beten wollen. Das Thema ist sicherlich nur angerissen und ich will auch heute hier keine erschöpfende Antwort mit euch diskutieren. Wir wissen alle, wo wir vielleicht affektiert sind von verkehrten Meinungen, wo wir vielleicht Korrektur brauchen. Ich bitte euch, lasst euch auf Korrektur von Gott ein. Lasst euch von Gott mitnehmen, dass ihr nicht in radikalen Meinungen stecken bleibt, sondern dass wir hin verändert werden zu der Milde Christi. Denn Christus ist langmütig und von Herzen demütig. Und das ist sein Charakter. Und ich möchte gerne, dass ich und dass auch wir uns in seinen Charakter hineinentwickeln und dadurch in der Lage sind, auch dem Andersdenkenden, auch der anderen Ethnie, auch dem Querdenker, ja, einfach mit der Liebe Christi begegnen zu können und ihm vielleicht dadurch eine Tür zu öffnen, sich auch auf Veränderungen durch Gott einzulassen. Amen.